Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Mit diesen Versen begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit euch, auch dass wir Gott loben dürfen. Dass wir auch wieder das Wort Gottes miteinander hören dürfen. Ja, wie wichtig ist gerade das prophetische Wort Gottes, dass wir studieren, dass wir es festheben, dass wir darauf achten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und um das wird es unter anderem auch heute Morgen wieder gehen. Ja, wir wollen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir vielmals, dass wir dir vertrauen dürfen, dass Vertrauen in dich nie vergeben ist, wie wir es gesungen haben, oh wie gut ist dir Vertrauen. Und wir wollen unser Leben auch dir anvertrauen. Ich möchte dir danken sagen für den Gottesdienst, fürs Zusammensein, für jedes von den Geschwistern. Ich möchte dir danken, dass wir einander haben dürfen, als Ergänzung, auch zur Ermutigung. Ich möchte dir danken für unsere Kinder und Teenies, die in unserer Mitte sind. Ja, danke auch, dass wir dein Wort haben dürfen, dass jedes dein Wort die Heid haben dürfen in mehrfacher Ausführung. Wir sind so beschenkt, dass wir das Vollkommene dürfen haben, das vollkommene Wort Gottes. Ich möchte dir danken auch für das prophetische Wort, das uns ausrichtet auf das Ende, auf das, was dann zählt, was wirklich wichtig ist. Und möchte dich bitten, dass wir auch heute etwas davon mitnehmen dürfen. Möchtest du auch die Kinder segnen am heutigen Morgen, die Sonntagsschule, der Unti, möchtest du Weisheit schenken, in allem weitergeben, der Irene, am Richard und am Lukas, der predigt hat. Ja, so wollen wir einen Segen erbitten, heute Morgen für jedes von uns. Amen. Ja, ich möchte als Einstimmung auf die Predigt mit unserem Text aus dem 2. Petrusbrief lesen. Schlagen wir auf 2. Petrus 3, Verse 11 bis 18, würde ich uns vorlesen. 2. Petrus 3, Vers 11 bis 18. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn an als eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, die Verse sagen uns, wie wir uns verhalten sollen im Hinblick darauf, dass Himmel und Erde vergehen werden. Einerseits geht es ums Erwarten von diesem Tag, dass man darauf wartet. Andererseits geht es um ein aktives Bemühen, zum Beispiel um einen heiligen Wandel, um Gottesfurcht, um Unbeflecktheit. Und ganz wichtig, der Schluss vom Brief: Wir dürfen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis von unserem Herr und Ritter. Nach dem wollen wir streben. Im Psalm 119, Vers 162 steht folgendes Wort: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ja, sein Wort ist grösser als aller Reichtum. Sein Wort ist das, was wir in der Predigt, in der Sonntagsschule und im Untig hören dürfen. Es gibt nichts Kostbareres als das. Und darum wollen wir vor der Predigt noch ein Lied singen, das uns an den Wert vom Wort Gottes auch erinnern tut. Es ist auch ein Gebet, dass wir auch lernen, sein Wort auch zu tun. Das Lied 102, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Wir stehen doch nochmal auf und nach dem Lied dürfen dann Kind und Teenies in die Sonntagsschule und in Unti gehen und wir hören die Predigt.
Ja, ein wunderschönes Lied ist das. Wenn wir es dem mal noch ein bisschen besser können. Vor allem eben auch vom Text her. Wir haben schon gehört aus dem 2. Petrusbrief, wo drei vorgelesen haben, die Wichtigkeit vom Wort Gottes. Wir haben heute noch kurz über das gehabt, Ursula und ich, beim Zmorgen. Die Tatsache, dass alles eigentlich am Wort Gottes hängt. Alles ruht im Wort. Und wie der Find viele verschiedene Taktiken braucht. Er hat eine lange Phase, jahrhundertelang, hat er versucht, das Wort auszulöschen, zu zerstören, den Menschen das Wort wegnehmen, sie zu schützen vor dem Wort Gottes, mit allen Trickchen, wo auch die katholische Kirche eine ganz grosse Rolle hat gespielt drin. Oder wenn wir denken an das kommunistische Schreckensregime, wo man hat versucht, jegliche Bibel zu verschwinden. Einfach auszulöschen, das Wort. Und wir wissen, dass gerade dann umso mehr die Menschen den Wert von diesem Wort erkennt. Sie hätten alles gegeben, oft nur für einen kleinen Teil der Bibel selber zu besitzen. Der Wert war für sie unbezifferbar gewesen, für die Gläubigen in diesen Zeiten. Wie hat sich doch das verändert? Wie hat sich doch das verändert? Jetzt ist eine ganz neue Technik, schon seit langer Zeit, seit manchem Jahrzehnt drin. Das Wort ist überall tausendfach erreichbar. Aber die Herzen, die Haltungen der Menschen hat sich gewaltig geändert. Man hat kein Interesse mehr am Wort. Wenn man das den Leuten hat erzählt, die gerungen um jede Seite der Bibel, dass mal eine Zeit kommt, wo sofort in jedem Augenblick x-fach die ganze Bibel vor Augen zu stellen wäre. Und dass Menschen weltweit völlig das Interesse verloren haben am Wort. Und noch viel schlimmer, empfinde ist es gelungen, ein schiefes Licht auf das Wort zu werfen. Auch im Reden von den Christen, primär. Dass man eben die eigenmächtigen Deutungen praktiziert. Ja, du kannst schon sagen, das Wort Gottes sei Wahrheit. Aber ich verstehe es so und so. Und das ist meine Wahrheit. Und das ist deine Wahrheit. Auf eine ganz fiese, noch viel gefährlichere Art als direkte physische Verfolgung vom Wort. Das Wort in ein schräges Licht bringen, den Menschen zu erheben und zu sagen, du kannst es selber bestimmen, wie viel dass du und wo dass du was willst verstehen in diesem Wort. Und das ist die Zeit, in der wir drin leben, wo der Herr Jesus deutsch und deutlich prophetisch angekündigt hat. Die Verführung auf der ganzen Linie. Und ich bin froh, dass der Yves die Verse vorgelesen hat, gerade, dass wir uns festhalten sollen und umso mehr darauf achten, auf das prophetische Wort. Und das ist mein Anliegen, dass das heute mit dem letzten Teil über Lukas 17, was bald geschehen wird, darf sein, dass wir umso fester dranbleiben, umso mehr darauf achten, dass es. Und das nützt nichts, wenn wir einfach viel wissen über die Prophetie, wenn wir Zusammenhänge sehen und das gekonnt kann auslegen oder. Nein, das nützt alles nichts, wenn es nicht unser Leben beeinflusst, unseren Alltag ganz konkret verändert, beeinflusst unsere Prioritäten, beeinflusst unser Herz, unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und das ist mein Gebet. Darum wollen wir ringen, dass das immer mehr passiert bei uns. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass es alle Anläufe vom Find nicht haben zerstören können. Und es wird nie zerstört werden. Auch jetzt nicht in dieser furchtbaren, vergifteten, verdrehten, pervertierten Zeit und in diesen Haltungen, die wir drinnen leben, in diesen Philosophien, die uns umgeben, wie eine dicke Mauer, wo die Menschen ihre Fäuste haben gegen Gott auf dem Thron und sagen, wir wollen unsere Fesseln loswerden. Wir wollen die nicht. Wir wollen schon Religion und Christentum. Aber auf unserem eigenen Stil. Herr, wir danken dir, dass dein Wort nicht wird vergehen und dass es in alle Ewigkeit feststeht. Und hilf uns, Herr Jesus, dass wir dein Wort können, in aller Demut und Unterwerfung und Niedrigkeit von dir empfangen und aufnehmen. So wie du hast von den Jüngern geredet im Johannes 17. Sie haben dein Wort angenommen, dass wir es annehmen können. Dass dein Geist uns aufschliessen kann, dass es unser Leben verändert. Herr, wir brauchen so sehr die Umwandlung, die Lebensveränderung, die Umgestaltung ins Bild Jesu Christi. Danke, dass du auch heute Morgen dazu willst helfen. Amen. Ja, schlagen wir auf. Lukas 17. Wir möchten heute das beenden. Wir haben gesehen, diesen letzten Abschnitt ab Vers 20, wie viele große prophetische Themen der Herr Jesus hier anspricht. Und wir haben das letzte Mal von den vier großen Ereignissen gesprochen, die jetzt noch ausstehen, aber vier ganz entscheidend wichtige Ereignisse für die Endphase dieser Welt. Das wird diese Welt beenden. Diese Welt hat nicht mehr viel Zeit, so wie sie jetzt ist. Sie hat nicht mehr. Sie wird zerstört werden. Sie wird beendet werden. Weil der Fürst dieser Welt Satan ist. Und seine Zeit ist begrenzt. Und er setzt noch alles dran, um die Menschen zu verführen. Mit aller Kraft. Und es geht auf diesen Höhepunkt zu. Ich lese noch einmal, dass wir es wieder im Ohr haben, die Verse 28 bis 37. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Wo, Herr? Und er sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Wir verstehen sofort, dass das nicht einfache Verse, ein einfacher Text ist. Wir wollen noch einmal von diesen letzten großen vier Ereignissen ausgehen. Mit dem ersten ist natürlich die Entrückung gemeint. Das nächste, was bevorsteht, die Entrückung kann jederzeit sein, sie kann heute stattfinden. Das zweite große Ereignis sind diese letzten 7 Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche vom Propheten Daniel, beziehungsweise der Beginn davon. Das Ereignis, wo diese 7 letzten Jahre eingeleitet werden. Dann der dritte große Punkt, das große Ereignis. Und ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber, und das müsste man genau prüfen, aber vom Umfang her ist mein Eindruck, dass dieser dritte Punkt am meisten Raum in der ganzen Bibel einnimmt. Von diesen 4 großen Punkten. Und das ist die schlimmste, tödlichste Judenverfolgung, die noch aussteht. Das nimmt sehr viel Raum ein in der Prophetie. Und die vierte, große, letzte, abschließende Punkt oder Ereignis ist dann die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde zurück. Und die Verse, die wir gelesen haben, vor allem insbesondere Vers 28 bis 33, sie handeln ja von diesem dritten Punkt. Sie geben Anweisungen in Bezug auf diesen dritten Punkt, auf diese tödliche Judenverfolgung, die aussteht und die inmitten von diesen 7 Jahren stattfinden wird. Sie gibt Anweisungen, das Wort Gottes, für die gläubigen Juden in der Zeit, die dann sein wird. Und sie gibt das 3-mal in den Evangelien. Einerseits hier, Lukas 17, und überall wird diese hohe Dringlichkeit gezeigt. Gedenkt an Lots Frau. Wir haben das letzte Mal schon gelesen. Dieser Zeitpunkt, dieses Warnsignal, wenn das sein wird, dann lasst alles liegen und stehen und flieht. Diese hohe Dringlichkeit in Matthäus 24, 15 folgende und Markus 13, 14 folgende. 3-mal wird es bezeugt. Und wir haben auch gesehen, dass Lukas 21 eine andere Situation meint. Ebenfalls hohe Dringlichkeit, flieht, wenn das und das geschieht. Aber dies ist schon eingetreten im Jahr 70, die Zerstörung von Jerusalem. Und ganz ähnlich die Anweisungen. Geht nicht mehr zurück nach Jerusalem, flieht in die Wüste. Aber das ist ein anderes Ereignis als diese 3 Warnungen hier. Wir wollen noch einmal Matthäus 24 aufschlagen. dieses prophetisch so wichtige Kapitel. Wir haben das letzte Mal ab Vers 15 die Verse angeschaut. Wir wissen ja, dass der erste Teil von Vers 4 an bis Vers 8 die Zeit der Gemeinde ist, die Zeit bis hin vor Beginn der 70. Jahrwoche, dieser letzten 7 Jahre. Und viele Ausleger sind sich einig, dass dann der Abschnitt ab Vers 9 bis 14 bereits über die Trübsal spricht, beziehungsweise die erste Hälfte der Trübsal. Dieser Abschnitt wird abgeschlossen mit dem Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und das Ende ist das Einsetzen dieser gewaltigen Judenverfolgung, die die größten Zorngerichte über diese Welt auslöst und schlussendlich zur Wiederkunft in Extremis, im höchsten Notzustand Jesu Christi für sein Volk kommt, um es zu retten und um diese Welt zu richten. Und dieses Evangelium, es fällt auf, es ist nicht mehr das Evangelium der Gnade, das Paulus verkündigt hat. Es ist das Evangelium vom Reich, das in diesen letzten 7 Jahren verkündigt werden wird, unter anderem von den 144.000 gläubigen Juden. Das werden Missionare auf der ganzen Welt sein. Sie werden das Evangelium vom Reich verkünden. Das kommende Reich, das so nahe ist. Und dann eben ab Vers 15 dieses Warnzeichen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen seht, dann flieht, lasst alles liegen, kehrt nicht zurück, betet für bestimmte Umstände, betet auch für die Familien, für die Schwangeren. Wehe den Schwangeren in jenen Tagen. Es ist eine große, große Not. Und wenn es nur nicht am Sabbat passiert, damit ihr alle Möglichkeiten habt, zu fliehen. Vers 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und der Herr spricht hier zu den Juden, zum Volk Gottes. Die Drangsal kommt über die ganze Welt, das Gericht Gottes, aber im Besonderen auf das Volk Gottes, auf die Juden. Ein Judenhass, wie er vorher noch nie war, obschon es seit Jahrtausenden den Judenhass gibt. Und dann dieser bezeichnende Vers, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. In dieser Zeit wird die jüdische Bevölkerung massiv dezimiert werden. Und aus Sacharja wissen wir ziemlich genaue Zahlen. Wenn man sich das vorstellt, 2/3 aller Juden, die zu dieser Zeit leben werden, weltweit, werden durch diesen Judenhass vertilgt werden, umkommen. Sagt Sacharja 13, 2/3. Wenn wir uns vorstellen, Hitler, der Holocaust, hat 1/3 geschafft. 1/3 aller Juden sind im Holocaust umgekommen. Und hier werden es 2/3 sein. Da können wir uns gut vorstellen, dass die Schrift sagt, wenn diese Tage nicht begrenzt würden, verkürzt würden, so würden sie alle umgebracht. Aber Gott hat vorgesorgt. Und dann lesen wir in den folgenden Versen in diesem Abschnitt. Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Diejenigen, für die die Tage begrenzt wurden, dass sie nicht umgebracht werden. Satan wird beide Techniken gleichzeitig anwenden. Die physische Verfolgung und Tötung und eine massive Verführung. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und dann wieder dieser geheimnisvolle Vers, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Es wird eine überaus starke Verführungskraft wirken, gleichzeitig in dieser Zeit, in der Trübsalzeit oder in der Drangsal Jakobs. Und diese Verführung zielt darauf hin, den Überrest zu täuschen und ihn so umbringen zu können. Und dies wird durch verschiedene falsche Christus und Propheten passieren, aber ganz insbesondere durch den einen falschen Christus und falschen Propheten, wie wir das in Offenbarung lesen. Und wir sehen hier, wenn da steht, eben, es wird viele falsche Christus geben, falsche Zeichen und Wunder, falsche Propheten, dann ist diese spezifische Zeit dann gemeint. Aber genau das zieht sich ja durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. So hat der Herr Jesus den ganzen Abschnitt, Kapitel 24, Matthäus-Evangelium, schon eingeleitet. Passt auf, habt Acht, dass euch niemand verführt, im Vers 4. Denn viele werden kommen und sagen, ich bin der Messias. Und viele sind gekommen und das ist passiert und haben viele verführt und dadurch zu Tode gebracht. Und dann sagt er es auch wieder im Vers 11, wenn diese 7 Jahre beginnen, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Auch das ist nicht genau diese Zeit, wie das, was wir soeben gelesen haben, in der massiven Verfolgung und Verführung Israels. Aber es zeigt, dass sich das steigert, diese Verführung, diese Täuschung, die Satan tut. Und wir stehen mittendrin in dieser steigenden Täuschung. Er täuscht und täuscht. Er täuscht die Christen. Er täuscht, will uns täuschen über das Wort Gottes. Dass wir es langsam aber sicher doch endlich anders verstehen, als es, wir meinen, es zu verstehen sei. Ich kann euch sagen, da sind Kräfte am Werk. Und viele Menschen, die nicht feststehen auf dem Fundament des Glaubens und in Christus Jesus bewahrt sind, sie merken es nicht, diese Verführungskräfte. Aber hier wird es der Höhepunkt der Verführung sein, in dieser Drangsal Jakobs, um sie möglichst so umzubringen. Viele falsche Zeichen und Wunder. Das war das Zeichen für Israel. Wenn einer kommt und übernatürliche Wunder tut, dann muss es der Messias sein. Und darum werden sie so leicht verführt werden. Als der wahre Messias kam, haben sie ihn zuerst auch erkannt, dass es der wahre sein muss. Aber sie wollten ihn nicht. Und es werden solch gewaltige Umwälzungen auf dieser Erde sein. Da kann man sich noch recht einfach vorstellen, dass die Menschen eine innere Sehnsucht haben, insbesondere die Juden. Jetzt sollte der Messias zurückkommen. Die Bibel hat ihn doch angekündigt. Jetzt brauchen wir den Messias. Und dass man plötzlich überall mögliche Messiasse sieht. Oder noch extremer, dass man denkt, ja, vielleicht bin ich der Messias. Und weiter kreist und beeinflusst wird von satanischen Kräften. Und 3 Wochen später ist man überzeugt, ich bin der Messias. So wird es funktionieren. Und ich gehe jetzt dort und dorthin und rufe die Menschen zu mir. Und Christus sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Geht nicht. Glaubt es nicht. Und dann erklärt er, warum. Es wird einen Haufen von falschen Gerüchten geben, der Messias sei schon gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, diese belasteten Seelen, wie sich danach sehnen würden? Er wäre da und dann hört man Gerüchte, der Messias ist gekommen. Aber es ist unmöglich, sagt der Herr Jesus. Warum? Warum? Weil er ganz genau schildert, wie es sein wird, wenn er kommt, der wahre Messias. Er wird kommen wie ein Blitz, die ganze Atmosphäre hell, die ganze Erdkugel, wie ein Blitz von Osten nach Westen. So wird die Wiederkunft des Menschensohnes sein, sagt er. Alle Menschen werden es wahrnehmen. Es kann nicht sein, dass nur ein kleiner Teil weiß, wo der Messias ist. Ein absolut todsicheres Zeichen, das für den echten Messias. Er wird so zurückkommen. Und wir werden heute noch mehr davon lesen, wie er zurückkommen wird, was er tun wird. Ja, diese Verse vom Aas oder vom Leichnam, hier Matthäus 24, 28 oder Lukas 17, 37, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ich halte mich nicht dafür, dass ich weiß, was genau damit gemeint ist. Aber ich denke, es gibt viele Hinweise, die einem helfen können, was gemeint sein könnte. Und was ich ziemlich sicher bin, dass es ein Hinweis ist auf den Ort, wo der Herr Jesus wiederkommt, auf den Ort, wo Christus nach seiner Erscheinung wie ein Blitz, nach der sichtbaren Wiederkunft, wo er wirken wird. Und darum geht es. Wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht mehr als der Retter. Ich weiß nicht, ob wir das genügend verstanden haben. Die Wahrheit darüber, dass Christus als Richter kommen wird. Und in was für eine Welt, in was für eine Finsternis, für einen Zustand kommt er zurück. Und wird dort wirken, richten. Daniel beschreibt es so prophetisch, einfach als dieser Stein, der sich löst und dieses riesige Standbild, das übrigens immer noch steht, aus Daniel 2. Dieses Standbild steht größer denn je. Es ist dieses Weltsystem, es ist diese Welt, in die Christus zurückkommt. Und er wird es treffen an seinen Füßen und es wird in Staub zerfallen. Ja, wie wird man das denn merken? Was wird die Auswirkung sein davon, wenn das Weltsystem pulverisiert wird von Christus selber? Ich habe gestaunt, wie viel Volumen das einnimmt in der Bibel. was da passieren wird. Wir möchten einige Stellen davon heute anschauen. Die Frage ist, wie wird es sein, wenn der Herr Jesus Christus als Richter zurückkommt in dieses Weltsystem? Und vergessen wir nicht, die Welt gehört ihm. Die Welt gehört ihm. Und er kommt, um zu richten und zu säubern. Lasst uns zuerst Offenbarung 19 aufschlagen. Und behalten wir im Hinterkopf, es geht darum zu verstehen, zu erahnen, was diese zwei schwierigen Verse in der Bibel bedeuten könnten. Denn wo der Leichnam ist oder wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier oder die Adler. Es ist das gleiche Wort im Urtext. Offenbarung 19. Ich lese Verse 11 bis 16. Die Überschrift dieses Abschnittes ist: Der Herr Jesus Christus, man könnte noch anfügen, kommt als König und Richter. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Nicht einfach mit blinder Wut und mit Gewalt und mit Terror. Er richtet und kämpft in absoluter Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet in einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wie viele Verwechslungen sind schon angestellt worden. Dass man den ersten apokalyptischen Reiter auf dem weißen Pferd diesem hier gleichsetzt. Weil man nicht verstanden hat, dass Satan alles nachäfft. Auch diese Situation hier äfft er nach. Mit dem ersten apokalyptischen Reiter auf dem weißen Pferd. Wo sein Bote, der Antichrist, gemeint ist. Und wie er alles nachäfft, auch die Kronen, die vielen Kronen auf dem Haupt, das ist einzig zuständig für Gott. Das ist einzig ihm erlaubt. Aber wie oft lesen wir vom Tier aus dem Meer mit seinen vielen Kronen, vom Satan mit seinen Hörnern, gekrönte Hörner. Ein Nachäffer. Und auch hier darf man nicht auf die Idee kommen, sein Gewand, das in Blut getaucht ist, hier sei sein eigenes Blut gemeint, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Dieses Blut ist nicht gemeint hier. Das ist für alle Ewigkeit im Himmel deponiert. Sein vergossenes Blut. Nein. Wir werden noch sehen, dass es bestimmt nicht sein Blut ist. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach, auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und jetzt blättern wir nach Kapitel 14 in Offenbarung. Offenbarung 14, Vers 19 und 20. Die Kapitel 12 bis 14 in der Offenbarung sind ja wie eine Zusammenfassung und Vorausschau der letzten Hälfte der 7 Jahre, was noch kommen wird. Und hier, das ist der Abschluss dieser letzten Phase, dieser Zusammenfassung, die letzten Verse in Kapitel 14. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde. Es gibt einen wahren Weinstock. Das ist Christus und das ist Israel, sein Volk, das wieder ganz in den Fokus kommen wird. Aber Gott nennt auch das System dieser Erde einen Weinstock mit schrecklicher Frucht. Und der ist hier gemeint. Er schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Das sind etwa 290 Kilometer. Und aus dem Zusammenschluss der Prophetie passt das sehr gut auf die Distanz, dort, wo Israel einen Zufluchtsort bekommt, in der Wüste, in der Region von Bosra, in Edom, wo sie Zuflucht bekommen, wo sie in höchster Not vom Messias selber gerettet werden, er ihnen zur Rettung kommt und dort auch den Antichristen schlägt und alle seine Heere. Und bis nach Jerusalem diese Blutspur gehen wird, weil er dann nämlich auf dem Tempelberg steht. Jetzt verstehen wir schon etwas besser, dass das Blut an seinem Gewand nicht sein eigenes Blut mehr ist. Dann schlagen wir doch auf Jesaja 34. Dieses Kapitel ist überschrieben mit das künftige Strafgericht über die Heidenvölker, besonders über Edom. Und das ist ein sehr treffender Titel. Es ist diese Zeit gemeint, die wir jetzt eben in Offenbarung 14 gelesen haben. Und Edom repräsentiert alle Völker. Edom kommt unter ein ganz speziell hartes Gericht Gottes. Und hier repräsentiert es alle Heidenvölker. Kommt herzu, ihr Heiden, um zu hören. Und ihr Völker, horcht auf. Gott warnt die Menschen, auch hier wieder. Es höre der Erdkreis und was sie erfüllt. Der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und ergrimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann verhängt und sie zur Schlachtung dahingegeben. Verstehen wir das, dass das Gericht über Israel, dieser schreckliche Zorn, der noch über Israel ausgelegt wird, verübt wird, nicht durch Gott, sondern er braucht Werkzeuge dazu. Und wehe diesen Werkzeugen, die sich dazu gebrauchen lassen, die Juden hinzuschlachten. Wehe diesen Werkzeugen. Aber hier ist es Gott selber, der zornig ist über die Heidenvölker und sie zur Schlachtung dahingibt und sie sogar ausführt. Ihre Erschlagenen, steht im Vers 3, sollen hingeworfen werden und der Gestank ihrer Leichname aufsteigen und die Berge werden von ihrem Blut triefen. Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie verdorrte Frucht des Feigenbaumes. Denn mein Schwert ist trunken geworden im Himmel. Siehe, es wird herabfahren auf Edom zum Gericht über das Volk, das ich mit dem Bann belegt habe. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der Herr hält ein Schlachtopfer in Bosra und ein großes Schlachten in Edom. Das ist der Ort, wo Israel Zuflucht haben wird vor dem Antichristen, vor dessen Schlachtung, die er gerne am Volk durchführen möchte. Vers 8, denn es ist ein Tag der Rache des Herrn, ein Jahr der Vergeltung für die Sache Zions, seines Volkes. Gott rächt sich an der Sache seines Volkes. Und so weiter, ich lese nur noch den Vers 15, ist interessant in diesem Kapitel. Es wird gesagt, wie dieser Ort dann leer wird und wilde Tiere wohnen darin. Dort wird die Pfeilschlange nisten und Eier legen, sie ausbrüten und ihre Jungen sammeln unter ihrem Schatten dort. Oder unter ihrem Schatten dort werden auch die Geier zusammenkommen, jeder zu seinem Gesellen. Ich bin mir sicher, dass das etwas mit diesem Vers zu tun hat. In Matthäus 24 und Lukas 17. Dann wollen wir noch Jesaja 63, eine Seite weiter hinten, lesen. Es geht darum, um die Frage, wie wird Christus wirken, wenn er zurückkommt als Richter auf diese Welt? Jesaja 63, Vers 1. Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra, mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Mächtig zum Retten. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältetreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Der Zeitpunkt der Abrechnung war gekommen, Rache zu nehmen an der Sache des Volkes Israels. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich war verwundet, aber niemand unterstützte mich. Da half mir mein eigener Arm und mein Grimm, der unterstützte mich. Daniel sagt, ohne Zutun von Menschenhänden wird dieser Stein das ganze System zum Einstürzen bringen. Ohne irgendwelche Hilfe, menschliche Hilfe. Das wird auch hier gesagt. Und so zertrat ich die Völker in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen. Vielleicht könnt ihr zu Hause noch Habakuk 3 lesen. Dort ein ganzes Kapitel mit dieser Thematik. Da kommt er auch zurück und schreitet über diese Erde. Und zwar von Teman, von Edom her, von Bosra her. Und übt dieses Gericht, das hier beschrieben wird. Und der zerschmettert das Haupt des Gesetzlosen. Gemeint ist dort der Antichrist. Es gäbe noch mehr Stellen. Es ist erstaunlich, wie viel die Bibel darüber spricht. Jetzt, wenn wir wieder noch einmal diesen Vers lesen, Lukas 17, der letzte Vers. Und sie werden antworten und sprechen zu ihm: Woher? Es ist interessant, dass der Ort die Frage ist. Und auch in Matthäus 24 ist die Frage, wo? Wo wirst du wirken? So, wo wird dieses Gericht stattfinden? Die Antwort dann, wo der Leichnam ist. Da werden sich die Geier sammeln. Es ist im Futurum geschrieben, im Urtext. Jetzt könnten wir noch die Stellen aus Ezechiel lesen, wo beschrieben wird, wie die Vögel des Himmels sich sättigen an den Leichnamen. Oder die Stelle, wo Christus selber beschrieben wird in Jeremia 49, der wie ein Adler über Bosra kreist. Stellen wir uns das vor. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr von dem, was hier gemeint ist. Es ist etwas Schreckliches gemeint. Ich glaube, so viel haben wir verstanden, nachdem wir jetzt diese Stellen gelesen haben. Und ich bin so froh, dass der Herr dort in Jesaja 63 sagt: Ich bin es, der handelt in Gerechtigkeit und als Retter. In allem ist dies seine erste Priorität, zu retten, zu bewahren. Wer sich beugt und demütigt vor ihm, zu erretten vor diesem Zorn Gottes. Wir lesen das so schnell, die Stelle Römer 1, 18, und der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart werden. Aber haben wir uns schon einmal in der Tiefe damit beschäftigt, was genau geschehen wird dann? Das, die Stellen auch, die wir jetzt gelesen haben. Es ist nicht harmlos, der Zorn Gottes. Wehe der unter den Zorn Gottes kommt, sagt die Schrift an vielen Stellen. Und wir dürfen unserem Herrn, diesem, der Augen wie Feuerflammen hat, der beschrieben ist in Offenbarung, wir dürfen einmal mit ihm zurückkommen auf diese Erde. Und er wird in uns verherrlicht werden, sagt die Schrift. Die Herrlichkeit Christi wird in uns erkennbar sein für die Menschen. Wie anders, wie unterschiedlich können menschliche Schicksale sein. Aber sie sind nicht zufällig. Jeder hat die Möglichkeit, zu Christus zu gehören. Jeder. In Offenbarung 12, dazu reicht die Zeit jetzt nicht mehr, aber dort wird beschrieben, oder Offenbarung 12, dieser erste Teil 1 bis 18, gibt die Erklärung, wie das sein wird oder warum es zu diesem Versuch der totalen Judenvernichtung kommt. Weil es ist die Zeit in der Mitte der Trübsal, wo Satan aus dem Himmel gestürzt wird. Satan hat jetzt noch jederzeit Zugang. Nicht zum Thron Gottes, das glaube ich nicht. Nur wenn Gott ihn rufen würde. Aber zur Erde und zu himmlischen Orten. Aber dann wird er definitiv aus dem himmlischen Bereich gestürzt werden, nach diesem Kampf mit dem Erzengel Michael, der in Offenbarung 12 beschrieben wird. Und dann kommt er auf die Erde und kann nicht mehr weg von hier. Und wehe der Erde, wehe der Erde. Und seine Wut ist groß. Und es wird beschrieben, wie er es vor allem auf die Frau abgesehen hat, mit der Sonne und den 12 Sternen, das Volk Israel, die Frau, die den Retter geboren hat. Und er wollte ihn auslöschen. Und es ist ihm nicht gelungen. Es ist Herodes nicht gelungen mit dem Kindermord. Und dann kommt der Einschub des Gemeindezeitalters. Und dann geht es weiter mit dem Kampf im Himmel. Und Satan wird gestürzt auf die Erde. Und dann hat er die letzte Wut und schleudert alles, was er kann, nach dem Volk Israel. Eine Wasserflut, biblisches Bild, prophetisches Bild für eine massive militärische Kraft. Und Gott bewahrt sie. Gott führt den Überrest an einen Ort, wo sie sicher sein können. Eben, wir können sehr davon ausgehen, dass es diesem Ort irgendwo in der Region Edom, Bosra, Petra entspricht. Und das wird der Höhepunkt des Judenhasses sein. Und er kommt direkt von Satan aus. Und das ist der Hintergrund zu den Versen Lukas 17, 28 bis 33. Nur, dass wir das richtig verstehen. Wer sein Leben dann meint zu retten, indem er sich noch schnell dies und dieses holt, der wird es verlieren. So ernst ist es, wird es sein. Gedenkt an Lots Frau. Ich möchte noch ganz kurz eine Erklärung geben zum Vers 30, der da mitten in diesem Abschnitt über Lot steht. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Es kann nicht sein, dass hier das Ende, die sichtbare Wiederkunft Christi gemeint ist. Am Ende der Trübsal. Weil die ganze Welt und ihr System läuft noch weiter. Ab Vers 31 dann. Wer an jenem Tag und so weiter. Aber es wird dieser Höhepunkt in der Trübsalzeit sein. Wo die Menschen realisieren, es wird ihnen offenbart, mit wem sie es zu tun haben. Offenbarung 6. Sie werden sagen, Felsen begrabt uns, Berge fallt auf uns, lasst uns sterben, wir wollen gehen. Wir haben Angst vor dem Zorn Gottes und dem Zorn des Lammes. Und ich bin mir sicher, dass hier diese Offenbarung gemeint ist. Bevor Christus lebendig, sichtbar wiederkommt, wird er dieser Welt geoffenbart werden als das Lamm Gottes, als der Zorn des Lammes Gottes, der über sie gekommen ist. Und darum regnet es bei Lot Feuer und Schwefel. Und es wird dann Feuer und Schwefel regnen auf die Menschen in verschiedenster Form. Und jetzt noch die Verse 34 bis 36. Dieser Einschub noch einmal über die Entrückung. Zwei in einem Bett, einer genommen, einer gelassen und so weiter. Interessant, nicht? Dass zwei im Bett sind, also in der Nacht, und andere arbeiten. Natürlich, wenn die Entrückung passiert, wird ja vorher, es wird ganz normales Leben sein, das haben wir bei Noah auch gelesen. Alltag wie normal. Und es wird auf der einen Seite der Welt Nacht und auf der anderen Tag sein. Für einige Gläubige wird das mitten in der Nacht sein, die Entrückung. Und für andere mitten in der Arbeit. Warum hat der Herr in diesem Abschnitt nun das Thema Entrückung, also vorher Noah 26 und 27 auseinandergenommen und hier bei Vers 34 fährt er weiter mit dem Thema Entrückung. Weil er eben den Vergleich von Noah und Lot gegenüberstellen wollte und die Ähnlichkeit der Tage, wie sie sein werden, bei der Entrückung und bei der plötzlichen, massiven Verfolgung und Vernichtung der Juden. Und abgesehen davon, im Matthäusevangelium wird da das genau Gleiche geschildert. Und dort ist es unmittelbar hintereinander. Matthäus 24, wie die Tage Noahs und die Sintflut kam und die Menschen wurden vernichtet. Und dann steht dort, dann werden zwei auf dem Feld sein und so weiter. Steht unmittelbar hintereinander. Ich sage das, weil man manchmal die Auslegung hört und ich sage auch wieder nicht, ich habe recht. Aber es spricht für mich einfach alles dafür, dass hier die Entrückung gemeint ist mit dem Wegnehmen und dem Belassen. Weil es gibt andere Ausleger, die meinen, mit genommen werden ist gemeint zum Gericht genommen und zurückgelassen ist gemeint zur Rettung oder zum Eingang in das Reich des Messias. Aber dieser Eingang in das Reich des Messias, der passiert doch nicht aus dem normalen Lebensalltag heraus. Einer bleibt im Bett. Es wird ganz anders geschildert in Matthäus 25. Das Gericht, wenn der Herr Jesus sein Werk der Rache beendet hat, wird er die restlichen Menschen, die noch leben, richten, gemäß Matthäus 25, Schafe und Böcke. Diejenigen, die sich für sein Volk eingesetzt haben, die sich hinter sein Volk gestellt haben, die gehen ein in das Reich des Messias. Das ist eine ganz andere Situation als das, was hier geschildert wird. Man wird aufgeteilt zum Verderben oder zum Eingang in das Reich durch den auf der Erde sich befindenden Messias, der direkt richtet. Das ist ganz eine andere Situation als das genommen werden aus dem Schlaf und belassen werden im Schlaf oder bei der Arbeit. Das führt mich dazu, dass ich überzeugt bin, dass die Entrückung mit diesen Schilderungen gemeint ist. Ja, wir wollen hier aufhören und noch einmal einfach den Ruf ertönen lassen. Nehmen wir die Predigt des Herrn Jesus hier ernst. Über diese Dinge, die bald geschehen werden. Es ist gut, viel darüber zu wissen, aber es nützt nichts, wenn es unser Leben nicht beeinflusst. Der Herr Jesus sagt in Lukas 12, seid bereit, seid wachend. Seid treu, seid an der Arbeit als Knechte für den Herrn. Denn er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt. Das ist keinerlei Bedrohung für uns. Ich hoffe nicht, dass wir das so empfinden. Weil wenn unser Herz auf den Herrn ausgerichtet ist, wenn wir täglich uns sehnen nach der Gegenwart des Herrn, nach der Beziehung zum Herrn, nach seinem Wort, danach von ihm verändert zu werden, wenn wir täglich darunter leiden, dass wir noch so weit weg sind von seinem Wesen, aber uns ihm aussetzen, seiner Bearbeitung, dann ist es für uns keine Bedrohung, wenn wir wissen, er kann jeden Moment kommen und uns zu sich nehmen und uns vollkommen machen, wie er es tun wird. Dann freuen wir uns von Herzen darauf, wie Yves gelesen hat aus 2. Petrus 3. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir für deine große Allmacht. Wir danken dir, dass du dieser erhabene Gott und Herr bist. Was würden wir tun, wenn wir dich nicht hätten? Was würden wir tun, wenn wir bleiben müssten unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt? Was wäre unser Schicksal? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein vergossenes Blut auf Golgatha und dass du bereitwillig dein Leben hingelegt hast, damit ich dein Kind sein kann, damit ich deine Gerechtigkeit tragen darf, aber auch deine Weisheit durch das, dass ich in dir sein darf, aber auch deine Heiligung und auch deine Erlösung. Herr, ich danke dir für das, was du bist, was du uns bist, dass du das Haupt dieser kleinen Gemeinde bist. Und es ist nicht aller Tage Abend, auch in Bezug auf unsere Gemeinde, sondern du bist das Haupt und wir dürfen aufschauen zu dir und dürfen uns dir ganz hingeben auf den Altar und sagen, Herr, führe du dein Werk weiter nach deinem Wohlgefallen. Und wir danken dir, dass wir es nicht nach dem Wohlgefallen der Menschen tun müssen, sondern dass wir in deinen Wegen und Werken wandern dürfen. Segne ein jedes, erquicke und erfrische uns, Herr, in deiner Gnade. Du bist die Erquickung in Person. Ich danke dir, treuer Heiland. Amen.
Ja, danke vielmals für das Wort, das wir haben dürfen hören. Es ist gut, wenn wir Bescheid wissen über die letzten Ereignisse, wenn wir einen Zusammenhang verstehen. Mein Gebet ist immer wieder, wenn man so Themen behandelt, dass wir lernen, unser Leben vom Ende her zu sehen, was dann zählt, was wirklich wichtig ist. Dass wir auch unsere Prioritäten entsprechend lernen setzen. Das ist noch der Schluss aus dem Judasbrief, die letzten zwei Verse. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir vielmal für das Wort Gottes, das wir heute Morgen auch haben dürfen hören, für deine Worte. Danke, dass du einfach auch mit dieser Welt zum Ziel kommst. Danke aber auch für das, was wir haben dürfen hören, dass du mächtig bist zum Retten, dass wir um das dürfen wissen, dass wir uns bei dir dürfen bergen, dass wir eine lebendige Hoffnung dürfen haben in dir. Und da wollen wir uns daran erinnern, gerade wenn wir auch ja, gehört, wie schrecklich das Ende wird sein von dieser Welt. Ja, du willst nicht, dass Menschen verloren gehen. Und wir danken dir für die Gabe von der Rettung, die wir auch haben dürfen. Ja, und hilf uns, dass wir auch in diesem Wissen auch dürfen handeln, dass das auch unser Leben beeinflussen darf, dass die Welt wird vergehen, dass wir auch unsere Prioritäten lernen, richtig zu setzen, dass wir mit unserer Zeit richtig umgehen, mit unserem Geld, mit allem, was du uns anvertraut hast, mit unseren Fähigkeiten. Ja, hilf uns, dass wir alles zu deiner Ehre einsetzen können, dass wir uns ganz dir zur Verfügung stellen. Ja, wir wollen auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir wollen bitten für unsere Kinder, dass sie dürfen zu der Errettung kommen, zu einem lebendigen Glauben an dich, dass sie dürfen aus einer Herzensbeziehung zu dir auch leben. Ja, wir wollen dich bitten um Stärkung für jedes von uns, um Ermutigung im Glaubensleben, dass wir wachsen können, auch in der Erkenntnis von dir. Amen.